SRF 3.
Waldbrand in Brandenburg. Die Feuerwehr versucht, die Flammen in den Griff zu bekommen. Unternehmen im Gegenwind, der größte Schweizer Lieferant für Gebäudetechnik, verbucht einen Verlust. Schuld daran sei auch die Politik. Bescheidener Auftritt an der Computerspielmesse Gamescom in Köln fristen Schweizer Entwickler ein Schattendasein. Dies auch wegen mangelnder Förderung. Info 3 mit Damian Rast und Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Noch immer kämpfen im deutschen Brandenburg hunderte Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. Bisher sei es gelungen, 3 evakuierte Ortschaften im Süden von Potsdam vor den Flammen zu schützen, so die Feuerwehr. Dafür seien heute Morgen auch wieder Löschhelikopter zum Einsatz gekommen. Der Brand umfasst immer noch ein Gebiet von rund 400 Hektaren. Die Rauchschwaden erreichten am Morgen auch die rund 50 Kilometer entfernte Hauptstadt Berlin. Weite Teile des Brandes seien inzwischen unter Kontrolle, sagte Brandenburgs Innenminister der deutschen Presseagentur. Gestern Nachmittag mussten wegen des Feuers mehr als 500 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Kanton Bern rechnet für das kommende Jahr mit schwarzen Zahlen. Budgetiert hat der Kanton für 2019 einen Ertragsüberschuss von 88 Millionen Franken und einen Schuldenabbau von rund 7 Millionen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die geplanten Nettoinvestitionen von 436 Millionen könne der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren. Es gebe jedoch große Herausforderungen in den nächsten Jahren. Zum einen gebe es Ertragsausfälle beim Bundesfinanzausgleich und bei den Steuern, zum anderen steige der Investitionsbedarf stark an. 2 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von Amatrice hat Italien heute der Opfer gedacht. In Amatrice selbst fand heute Morgen in der Dunkelheit ein Fackelumzug statt. Um exakt 3.36 Uhr läuteten die Kirchenglocken. Zu dieser Zeit hatte damals die Erde gebebt. Für jedes Opfer gab es einen Glockenschlag. Ausländische Investoren können künftig Banken in China ganz übernehmen. Die Regierung in Peking hat gemäß einer Mitteilung entsprechende Auflagen gelockert. Damit gibt es für Finanzkonzerne aus dem Ausland keine Beschränkungen mehr, wenn sie sich an chinesischen Banken und Vermögensverwaltern beteiligen wollen. Bisher konnten sie das mit maximal 20% tun. Mit dem Schritt setzt die chinesische Bankenaufsicht Ankündigungen von Staats- und Parteichef Xi Jinping um. Die Beteiligungsgrenze an Wertpapierhandelshäusern wurde bereits früher aufgehoben. Die UBS hat deshalb auch schon eine Brokerfirma übernommen, die sie bisher mit einem chinesischen Partner betrieben hat. Damit zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.054 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 13,82 gehandelt, der Dollar zu 98,41 Rappen. Das Wetter: bis morgen bleibt das Wetter im Norden wechselhaft. Zeitweise ziehen Regenschauer auf, am häufigsten jeweils am Nachmittag. Die Temperatur heute erreicht 22 Grad, morgen 18 Grad. Im Süden ist es teils sonnig mit einzelnen Gewittern bei 27 Grad.
Info 3 Mittag.
In Australien ist es zum Showdown innerhalb der Regierungspartei gekommen. Nach tagelangem Machtkampf hat das Land einen neuen Premierminister. Scott Morrison heißt er. Bisher war er Schatzkanzler. Der alte Regierungschef Malcolm Turnbull musste gehen.
I think it has been a challenging time to be Prime Minister.
Es sei eine herausfordernde Zeit gewesen, Premierminister zu sein, sagt er heute vor den Medien. SRF Australien-Mitarbeiter Urs Welterlin berichtet.
Herausfordernde Zeit, das ist wohl das Understatement des Jahres. Die letzten Monate und vor allem die letzten Tage waren für den 63-Jährigen die härtesten seines Lebens. Eine kleine Gruppe ultrakonservativer Parteimitglieder unter der Führung seines Vorgängers Tony Abbott hatte ihn unterminiert, seit Monaten direkt und indirekt. Der Konflikt eskalierte am letzten Dienstag, als der Abbott-Vertraute Peter Dutton in einer parteiinternen Abstimmung überraschend viele Stimmen erhielt. Heute dann war High Noon, wie die Medien es nannten, nochmals eine Abstimmung. Doch statt den konservativen ehemaligen Innenminister Dutton wählte die Partei überraschend den bisherigen Schatzkanzler Scott Morrison. Dass heute Nachmittag in Australien ein kollektives Aufschnaufen durch die Reihen progressiver Bürger ging, muss nicht erstaunen. Peter Dutton, ein Hardliner in jeder Beziehung, hätte das Land dramatisch weiter in Richtung rechts gerückt. Eine Richtung, die dann offenbar einigen Parteimitgliedern doch zu riskant war, obwohl der 50-jährige Morrison alles andere ist als ein Linker. Als früherer Immigrationsminister hatte er eine besonders brutale Phase der Behandlung von Bootsflüchtlingen begonnen. Auch wirtschaftlich ist er strenggläubiger Anhänger einer evangelischen Freikirche, ein Konservativer. Weniger Regierung, weniger Staat, mehr Selbstverantwortung. Und doch könnte er noch zu progressiv sein für Tony Abbott, der die größte Krise in der jüngeren australischen Politikgeschichte orchestriert hatte. Dass der Ex-Premier heute nicht gleich selbst kandidiert hatte, erstaunte kaum jemanden. Er wäre zu diesem Zeitpunkt zu umstritten gewesen. Dutton hätte ihm als Statthalter den Weg geebnet. An Potenzial für weiteren Konflikt fehlt es nicht. Reizthema Klimawandel. Der neue Premier Morrison dürfte sich davor hüten, die notorisch klimaskeptischen Abbott-Konservativen mit zu revolutionären Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen zu reizen. Denn genau so hatte auch Turnbulls Untergang begonnen. Dass er schließlich sukzessive seine einst noblen Klimaprinzipien über den Haufen warf, um das Abbott-Camp zu besänftigen, das hatte nur eine Folge. Am Schluss hatte er überhaupt keine Freunde mehr. Weder auf der rechten noch auf der linken Seite seiner Partei und im Volk hatte er jeden Respekt verloren.
Info 3 Mittag.
Heizungen, Klimaanlagen, Lüftungen, das alles liefert die Firma Meyer Tobler. Sie ist die größte Schweizer Lieferantin von Gebäudetechnik. An ihr kommt kaum jemand vorbei, der etwas baut. Trotzdem harzt das Geschäft. Im ersten Halbjahr machte Meyer Tobler einen Verlust von 7 Millionen Franken. Nun gibt es in der Firmenleitung mehrere Abgänge. Der Finanzchef, der Vertriebsleiter und der Leiter im Bereich Service gehen. Manuel Rentsch hat sich das bedeutende, aber kaum bekannte Unternehmen etwas genauer angeschaut.
Es läuft einiges im Logistikzentrum der Firma Meyer Tobler in Nebikon im Kanton Luzern. Ein Lastwagen mit Beulen wird entladen. Mehrere Hubstapler fahren kreuz und quer durchs Gebäude. Ein Gebäude, das so groß ist wie mehrere Turnhallen zusammen. In der Warenannahme rollen mehrere Paletten über die Fließbänder, Ersatzteile, die an- und ausgeliefert werden. Geleitet wird das Logistikzentrum von Daniele Priore.
Wir rüsten ca. pro Tag 3.000 bis 4.000 Kundenaufträge. Und es ist mitunter eines der größten Logistikzentren, die dieses Volumen bewältigt.
Zu den Kunden gehören neben den eigenen Serviceleuten vor allem die Installateure, andere Betriebe, die Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen installieren. Die Firma Meyer Tobler ist vor anderthalb Jahren entstanden, durch die Fusion von Walter Meyer und der Tobler Haustechnik, zwei ehemalige Konkurrenten. Der Start verlief etwas harzig, das zeigt sich auch im Ergebnis. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr um 4% geschrumpft. Unter dem Strich gibt es einen Verlust und Abgänge in der Geschäftsleitung. Die Fusion war schwieriger als erwartet, sagt Firmenchef Martin Kaufmann.
Wir haben Anlaufschwierigkeiten. Es ist nicht so einfach, eine neue Organisation auf den Markt zu bringen. Vom Grundsatz her läuft es, aber die vielen kleinen, feinen Geschichten sind noch nicht optimiert. Wir werden jetzt aber alles daran setzen und sind daran, dies möglichst rasch zu korrigieren.
Neben den hausgemachten Problemen sei auch das Umfeld schwierig. Vor allem bei den Gebäudesanierungen sei das Geschäft rückläufig. Die Hauseigentümer seien verunsichert.
Wir besuchen jeden Tag Tausende von Kunden, A, Installateure, B, aber auch Endkunden. Mit unserem Servicenetz sind wir jeden Tag in 1000 Kellern. Und da spüren wir natürlich, dass der Kunde eigentlich möchte, aber nicht so genau weiß, was er machen soll.
Die Hauseigentümer zögern, die Gebäude zu sanieren und in effizientere Heizungen zu investieren. Ein Grund seien die tiefen Energiekosten. Das Heizöl war in den letzten Jahren billiger als auch schon.
Die fallenden Preise, die lösen einfach aus, dass der Kunde nichts macht. Er denkt, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt eine Wärmepumpe einbauen, soll ich Solar machen, PV, was will das Gesetz vom Kunden? Und dann denkt er, ja, solange es funktioniert und die Preise tief sind, mache ich nichts. Und das ist sowohl aus energetischer Sicht schlecht, aber auch natürlich für uns als Zulieferer in diese Branche.
Eigentlich würde sich die Branche einen neuen Schub durch die Energiestrategie 2050 des Bundes erhoffen. Diese setzt auf eine Modernisierung der Gebäudetechnik, neue Heizungen, die weniger Energie verbrauchen. Die Umsetzung der neuen Strategie liegt allerdings bei den Kantonen und diese brauchen noch etwas Zeit. Die Branche hofft nun auf eine rasche Klärung der Rahmenbedingungen.
Info 3 Mittag.
In Köln findet noch bis morgen Abend die Game-Messe Gamescom statt. Rund eine 500.000 Besucher werden bis dann bei den großen Entwicklerstudios Schlange stehen, um ihre neueste Games spielen zu können. Dies an Ständen, die viel Geld gekostet haben und so groß sind wie Einfamilienhäuser. An der Messe vertreten sind auch die wichtigsten Schweizer Spieleentwickler, aber wesentlich bescheidener. Reto Wittmer berichtet.
Nur eine Schweizer Firma kann sich einen eigenen Stand leisten. Giants, die Macher des Landwirtschaftssimulators, zeigen die neueste Ausgabe ihres erfolgreichen Games. Die anderen hingegen treten gemeinsam auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern. Denn obwohl die Game-Industrie seit Jahren weltweit rasant wächst, kommt in der Schweiz vergleichsweise wenig Geld an aus diesem Boom. Zwar hat die Branche bis heute um die 250 Spiele herausgebracht und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter, generiert aber lediglich einen Jahresumsatz von etwa 50 Millionen Franken. Im Vergleich dazu bringen ausländische Spiele wie Clash Royale oder Clash of Clans mehrere Millionen ein. Pro Tag. Die Titel stammen beide von Supercell, einer finnischen Firma. Games können also richtig erfolgreich sein, wie auch der Schweizer Landwirtschaftssimulator beweist. Soll man sie dann überhaupt finanziell fördern? Tabea Iseli, selbstständige Game-Entwicklerin.
Spiele sind meistens sehr teure Produktionen. Wir reden da von Beträgen, die schwer aufzubringen sind für vor allem junge Teams und Startups. Und deswegen ist es gerade für diese sehr wichtig, unterstützt zu werden.
Die Entwicklung eines Games ist teuer, ebenso teuer ist aber die Vermarktung. Das Problem ist, dass es in der Schweiz keine namhaften Verlage, sogenannte Publisher und Investoren gibt, die die Risiken und Durststrecken während der jahrelangen Entwicklung eines Spiels überbrückten. Die Schweizer Game-Industrie ist zu wenig nachhaltig und das schreckt dann viele kreative Köpfe ab.
Schweizer Game-Entwickler haben Startschwierigkeiten.
Eine wirtschaftliche Standortförderung der Branche könnte diesen Zustand ändern, wie etwa in Finnland, das die Game-Industrie seit Jahren staatlich unterstützt.
Es gibt natürlich aber auch andere Länder, die ähnliche Probleme haben wie die Schweizer Entwickler.
Und die Game-Branche aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht noch zu wenig ernst nehmen und lediglich Kulturförderung betreiben. Wie Pro Helvetia. Die Stiftung unterstützt seit 2010 einzelne Game-Projekte, dieses Jahr mit einer Summe von 750'000 Franken. Das ist eine wichtige Starthilfe für viele, mehr aber nicht.
Das war Info 3, verantwortlich Simon Lambricker und Damian Raster. Einen guten Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.